Eltern in Angst. Immer mehr Krebsfälle bei Covid-geimpften Kindern. Chemnitz unter Schock. Sachsens Justiz will den Mörder von Daniel Hillig wirklich freilassen. Und grüne Transformationsideologie vor dem Aus. Jetzt wickeln FPÖ und ÖVP die Klimaagenda ab. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Mit klaren Worten hat AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel eine Aufarbeitung der Corona-Verbrechen in der kommenden Legislaturperiode angekündigt. In einer Rede in Hamburg sagte sie, Zitat, das ist etwas, wo wir als Alternative für Deutschland hinterhergehen werden und diese Menschen zur Rechenschaft ziehen. Zugleich verwies sie auf zahlreiche Impftote und Impfnebenwirkungen. Einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss kann die Partei jedoch nur dann einsetzen, wenn sie bei den Bundestagswahlen im Februar mindestens 25% der Mandate gewinnt. Ein bereits im Herbst vom BSW beantragter Ausschuss war trotz Unterstützung aus der AfD an dieser Hürde gescheitert. Mittlerweile hat das Thema Corona auch den Wahlkampf erreicht. Darauf verwies auf einen Chefredakteur Stefan Magnet in der ersten Ausgabe unserer Sondersendung Megawahl 2025.
Gerade diese Woche wurde ein Video in den sozialen Medien geteilt, das tatsächlich viral ging, wo eine Dame bei einer Wahlkampfveranstaltung von Olaf Scholz ihn damit konfrontiert hatte, dass sie sagt, ich bin eine von hunderttausenden Impfschäden in Deutschland. Mein Leben wurde zerstört durch diese mir aufgezwungene Impfung. Wird es denn eine Entschädigung für uns Impfopfer geben? Und Olaf Scholz, ich habe mir das Video zweimal angesehen, weil ich es nicht geglaubt habe. Er hat es in diesem typischen Politikersprech geschafft, sich rauszuwinden, dann über Long-Covid zu reden und dass da der Staat ja was tut, aber mit keinem Wort zu den Impfschäden, dieses typische Demokratengeschwätz, dass man eben sagt, ja, wir sind die Guten, wir sind die Demokraten, wir brauchen über eure Probleme, Migration, Corona, Krieg überhaupt nicht sprechen. Wir sprechen nur eindimensional über den Mist, den wir in unseren Programmen, in unserer Agenda haben und spulen das runter. Und das ging deswegen viral, weil die Leute entsetzt sind, dass sich der aktuelle scheidende Kanzler überhaupt sich keiner Verantwortung bewusst wird. Da geht es aber nicht so sehr, die Empörung verstehe ich, es geht aber nicht um Verantwortung, sondern es geht darum, dass er ganz genau weiß, was er getan hat. Und er weiß ganz genau, was ihm droht, wenn hier es zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse kommt.
Die vollständige erste Ausgabe von Megawahl 2025 finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Massive Zunahme von Krebs bei Kindern nach Covid-Injektion. Wörtlich sagte US-Krebsforscher Dr. Patrick Soon-Shiong in einem aktuellen Video, das auch von Ex-Chef Elon Musk geteilt wurde, zum ersten Mal in meiner Karriere sehe ich 8-, 9- und 10-jährige Kinder mit Darmkrebs. Zum ersten Mal in meiner Karriere ist ein 13-jähriges Kind in unserer Klinik an metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Laut auf 1 vorliegenden Informationen seien auch in Österreich die Kinderkrebsstationen voll bzw. überfüllt. Und das in mehreren Bundesländern. Doch laut dem Krebsforscher Soon-Shiong bestehe auch Hoffnung. Denn, Zitat, wir können etwas dagegen tun. Mittlerweile belegen zahlreiche Studien Heilungserfolge der beiden antiparasitären Mittel Ivermectin und Phenbendazol, wie auch das Präparat Methylenblau. Sehen Sie dazu auch die brisante Sendung Stefan Magnet auf 1. Impfhersteller mussten es wissen. mRNA-Spritzen verursachen Turbokrebs. Exklusiv unter www.auf1.tv. Informationen wie diese finden Sie in den Systemmedien leider kaum. Bitte unterstützen Sie uns deshalb auch weiterhin mit Ihrer Spende, um unsere wichtige Aufklärungsarbeit leisten zu können. Am vergangenen Dienstag wollte der Filmemacher und Regisseur Mario Nieswand im Hamburger Hansa-Kino eigentlich seinen impfkritischen Film »Nur ein Pieks im Schatten der Impfung« vorführen. Doch der Kinobetreiber sagte die Veranstaltung kurzfristig ab. Grund dafür waren offenbar über 100 E-Mails von Bürgern, die sich über die geplante Filmvorführung empörten und sein Kino künftig boykottieren wollten, sollte er den Film tatsächlich ausstrahlen. Auch Schlimmeres befürchtete der Inhaber, weshalb er den Termin platzen ließ. Dass dies kein Einzelfall ist, hat der Filmemacher gegenüber auf 1 exklusiv geschildert.
Ja, also wir erleben solche Vorfälle regelmäßig. Also zum Beispiel in Nidda war es so, dass wir ein Kino gemietet hatten. Das war auch eine Woche vorher. War noch alles in Ordnung. Dann hat die örtliche Presse und auch die Mainstream-Presse, die haben dann also entsprechend über den Film geschrieben, ihn negativ auch in die Schlagzeilen gebracht, haben dann sogar über die Bande mit der Stadt gespielt, also die Stadt kritisiert und da Druck ausgeübt, sodass also am Ende der Kinobetreiber so massiv eingeschüchtert war, dass er also einen Tag vor der Vorführung quasi dann einen Rückzieher gemacht hat.
Das gesamte Interview mit Mario Nieswand finden Sie unter www.auf1.tv. Nach einem erneuten Ausbruch von Migrantengewalt an einer Berliner Schule gerät die Bildungsverwaltung unter Druck. Am Mittwoch hatten rund 90 offenbar arabische Jugendliche an der Friedrich-Bergius-Schule im Stadtteil Friedenau einen Schüler der 7. Klasse regelrecht gejagt. Die Täter waren mit Messern, Knüppeln und Schlagringen bewaffnet. Und das war nur der letzte Fall einer ganzen Serie von brutalen Vorfällen. Dennoch spricht die Polizei nur von, so wörtlich, Streitigkeiten. Und das Berliner Bildungsministerium schiebt die Schuld auf die Schulleitung. Der Sprecher der Schulverwaltung, Martin Klesmann, sagte gegenüber auf 1, Angebote wie der Wachschutz und externe Unterstützungsmaßnahmen wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Die Betroffenen können sich gegen diese Darstellung der Politik nicht wehren. Schuldirektorin Andrea Mehrländer erklärte gegenüber unserer Redaktion, sie dürfe sich aus dienstrechtlichen Gründen nicht äußern. Bereits vor wenigen Wochen hatten sich jedoch Eltern der Friedrich-Bergius-Schule an die Öffentlichkeit gewandt. Sie bezeichneten die Hilfsangebote der Politik als unzureichend. Zugleich vermieden sie es auffallend, den hohen Migrantenanteil bei den Gewaltausbrüchen zu erwähnen. Doch der Hilferuf wurde ignoriert. Auch nach der Menschenjagd in dieser Woche sagte Bildungssprecher Klesmann unserem Sender, Zitat, eine einseitige Fokussierung auf den Beschwerdebrief allein kann keine nachhaltige Lösung bieten. Im Sommer 2018 schockierte der Mord an Daniel Hillig ganz Deutschland. Der junge Mann war am Rande des Stadtfestes in Chemnitz von Migranten erstochen worden. Nun herrscht in Sachsens drittgrößter Stadt erneut Fassungslosigkeit, denn einer der Täter kann schon bald das Gefängnis verlassen. Grund sei eine günstige Sozialprognose, berichtet die Chemnitzer Zeitung Freie Presse. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben keinen Einspruch gegen die Haftentlassung eingelegt. Die Bluttat an Daniel Hillig war auch eine Zäsur. Über Wochen kam es in Chemnitz zu spontanen Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen gegen Migrantengewalt. Hier Bilder von September 2018. Es waren die bis dahin größten Proteste seit der Grenzöffnung im Herbst 2015. Erstmals erreichte damit die Migrationskritik eine breite Öffentlichkeit. Gleichzeitig kam es zu massiven Falschmeldungen über die Reaktionen der Chemnitzer. So behauptete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wahrheitswidrig, in der Stadt habe es Hetzjagden auf Ausländer gegeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützte öffentlich ein Konzert von teilweise linksradikalen Bands in der Stadt. Wenig später wurde Hans-Georg Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes entlassen. Er hatte der Darstellung von angeblichen Hetzjagden in Chemnitz öffentlich widersprochen. Rückblickend beschrieb Maaßen die Vorgänge im Interview mit auf 1 so.
Sie erinnern sich vielleicht, ich bin ausgeschieden aus meinem Amt als Verfassungsschutzpräsident im Zusammenhang mit der Hetzjagdlüge in Chemnitz. Es war damals so gewesen, dass ein Deutscher bei einem Volksfest getötet worden war. Migranten waren offensichtlich die Täter gewesen und nachher gab es Demonstrationen und von der AfD organisiert, auch von Rechtsradikalen. Und am folgenden Tag in der Berichterstattung deutscher Medien und Aussagen vom Regierungssprecher ging es um Hetzjagden in Chemnitz. Das Tötungsdelikt war kaum mehr angesprochen worden, sondern Hetzjagden. Das ging dann um die Welt, Hetzjagden in Chemnitz. Und als Verfassungsschutzpräsident war ich natürlich auch für den Bereich mitverantwortlich oder mit zuständig. Meine Mitarbeiter wussten nichts von Hetzjagden. Die Polizei wusste nichts von Hetzjagden. Der zuständige Staatsanwalt wusste nichts davon. Aber die Kanzlerin und ihr Regierungssprecher und die Tagesschau behaupteten das. Und wie wir heute wissen, es gab keine Hetzjagden, es war Fake, es war eine Lüge gewesen, die damals aufgebracht wurde. Mir war damals schon klar gewesen, wir haben es nicht nur zu tun mit Desinformation von russischen Diensten, sondern auch Desinformation hier bei uns in Deutschland. Und ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass das politische System schon so erodiert ist, das politisch-mediale System, dass die in der Lage sind, aus der Wahrheit eine Lüge zu machen und aus der Lüge eine Wahrheit.
Gegen die geplante Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises formiert sich in der Schweiz breiter Widerstand. So warnte Jonathan Spinden, Mitglied im Vorstand der Partei Aufrecht Schweiz, gegenüber auf 1 davor, dass die elektronische ID in Zukunft als Basis für ein Sozialkreditsystem dienen könne. Gefährlich sei außerdem, dass die verwendete Technik nicht offen zugänglich sei. Daher könne der Bürger auch nicht nachvollziehen, welche Sicherheitsrisiken bestehen. Außerdem werde der Volkswillen missachtet, da die Eidgenossen ein entsprechendes Gesetz bereits im Jahr 2021 per Volksabstimmung abgelehnt hätten. Und auch der schweizerische Verein Wir weist darauf hin, dass die EID zwar noch freiwillig sei, manche Dienste aber in Zukunft nur noch mit E-Ausweis genutzt werden könnten. Präsident Christian Oesch sieht darin die Möglichkeit einer schleichenden Pflicht zur EID. Durch die hier erfolgte Übernahme von EU-Recht sei außerdem die Schweizer Souveränität gefährdet. Beide Initiativen rufen daher zur Abgabe von Unterschriften für ein entsprechendes Referendum auf. Am gestrigen Donnerstag haben FPÖ und ÖVP erstmals konkrete Maßnahmen des 6,4 Milliarden Euro schweren Sparpakets vorgestellt. Neben Einsparungen bei den Ministerien steht dabei vor allem die Abwicklung der Klimaagenda im Vordergrund. So wurde etwa die Abschaffung des Nullsteuersatzes für Photovoltaikanlagen sowie das Ende des Elektrosteuerprivilegs für E-Fahrzeuge beschlossen. Darüber hinaus wird der sogenannte Klimabonus abgeschafft, der ursprünglich als Kompensation für die CO2-Steuer gedacht war. Die strittige Frage, ob diese ebenfalls bald der Vergangenheit angehören soll, wird ab nächstem Montag in den Untergruppen verhandelt. Linke NGOs sind angesichts der Maßnahmen im Bereich der Klimaagenda jedenfalls alarmiert. Greenpeace warnt etwa vor einem, Zitat, Rückbau des Klimaschutzes. Doch nicht nur bei linken NGOs, sondern auch in den heimischen Redaktionsstuben wächst die Sorge vor einer FPÖ-geführten Regierung. Grund ist die Ankündigung der Freiheitlichen, eine umfassende ORF-Reform und weitere strukturelle Maßnahmen im Medienbereich umsetzen zu wollen. Warum das zwingend notwendig ist, erläutert auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien.
Könnte in Zukunft auch auf 1 eine Presseförderung erhalten? Ja, diese Frage beschäftigt aktuell nicht nur Corinna Milborn vom linken Sender Puls 24, sondern wohl sämtliche Systemmedien in Österreich. Diese Nervosität hat einen einfachen Grund. In ihrem Wahlprogramm hat die FPÖ unter dem Titel »Keine Indoktrination durch gleichgeschaltete Medien« zahlreiche Forderungen erhoben, mit denen die ideologische Schlagseite der heimischen Medienlandschaft ausgeglichen werden soll. So will man eine umfassende ORF-Reform durchführen und durch eine faire Förderstruktur die, Zitat, Entwicklung und Etablierung alternativer Medienkanäle ermöglichen. Doch nicht nur im Medienbetrieb, sondern auch an den Universitäten ist man nervös. Geht es nach der FPÖ, dürfen diese nicht länger, Zitat, Experimentierfelder für Genderwahnsinn und Wokismus sein. Ein Meilenstein wäre in diesem Zusammenhang die Abschaffung des für alle Studenten verpflichtenden ÖH-Beitrages, mit dem unter anderem Antifa-Referate oder linksextreme Vernetzungstreffen finanziert werden. Im Februar 2028 kommen zudem neue Universitätsräte ins Amt, die bei der Bestellung der Rektoren eine entscheidende Rolle spielen. Hier hätte die FPÖ erstmals die Chance, auch an den traditionell links besetzten Universitäten einen dringend benötigten Ausgleich zu schaffen. Es ist kein Wunder, dass linke Medien in diesem Zusammenhang immer wieder vor einer Orbanisierung Österreichs warnen. Denn der Erfolg von Viktor Orban in Ungarn gründet letztlich auf der Erkenntnis, dass parlamentarische Macht für einen grundsätzlichen politischen Wandel keineswegs ausreichend ist, sondern es dafür auch kulturelle und metapolitische Macht benötigt. Dafür braucht es eigene Stiftungen, Thinktanks, Medien, zivilgesellschaftliche Initiativen und letztlich auch einen Eliten- und Personalwechsel in sämtlichen relevanten Institutionen. Sollte die FPÖ also tatsächlich eine Regierung anführen, so sollte sie sich nicht auf Wirtschafts- und Sachpolitik beschränken, sondern auch Kultur- und Metapolitik betreiben. Bei der letzten Regierungsbeteiligung hat man das bekanntlich verabsäumt und konnte sich in relevanten Bereichen, etwa bei den Medien, gegen die ÖVP als Koalitionspartner nicht durchsetzen. Es gibt jedoch durchaus Grund zur Annahme, dass das diesmal anders sein wird.
Dient der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas lediglich der Vorbereitung eines weiteren Krieges im Nahen Osten? Dieser Verdacht wird durch den kürzlich veröffentlichten Bericht der sogenannten Nagelkommission genährt. Dabei handelt es sich um einen Ausschuss der Jerusalemer Regierung, der Sicherheitsrisiken für Israel bewerten soll. In dem Dokument wird ausgeführt, dass das Land sich in naher Zukunft auf einen Krieg mit der Türkei vorbereiten müsse. Begründet wird dies mit dem wachsenden Einfluss Ankaras im Nachbarland Syrien. Dort üben inzwischen von der Türkei unterstützte Milizen die Regierungsgewalt aus. Vor dem Hintergrund der, so der Bericht, neo-osmanischen Ambitionen der türkischen Regierung könne daraus für Israel eine ernstzunehmende Bedrohung erwachsen. Tatsache ist jedenfalls, nach dem Machtwechsel in Syrien haben die israelischen Streitkräfte umgehend damit begonnen, große Teile des Grenzgebietes zu besetzen. Kurz zuvor hatte die Regierung Netanjahu durch einen Waffenstillstand mit der Hisbollah die Front im Libanon beruhigt. Die EU-Kommission verlangt von Elon Musk die Offenlegung der Algorithmen für die Plattform X. Im Rahmen der Untersuchung gegen den Kurznachrichtendienst wurde dem Tech-Milliardär eine Frist bis zum 15. Februar, also noch vor der Bundestagswahl, gesetzt. Brüssel will so erfahren, auf welcher Basis X anderen Nutzern Inhalte empfiehlt. Die Kommission hat das soziale Netzwerk im Verdacht, die Verbreitung patriotischer Beiträge verstärkt zu fördern. Beweisen lässt sich eine solche Praxis bislang nicht. Dennoch fordert auch das EU-Parlament ein schärferes Vorgehen gegen Elon Musk. Und auch in Deutschland gibt es erneut Forderungen nach einer Ausweitung der Zensur. Welche das sind, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Im Jahr 2024 ereignete sich an fast jedem Tag eine deutschfeindliche Straftat. Dies ergab eine kleine Anfrage der Gruppe Die Linke im Bundestag. Die Bundesregierung meldete insgesamt 336 entsprechende Delikte. Als deutschfeindlich gelten politisch motivierte Straftaten, bei denen sich Vorurteile auf die deutsche Nationalität beziehen. Dies gilt auch, wenn es sich um einen deutschen Tatverdächtigen handelt. Hessens Innenminister Roman Posek möchte anlässlich der Bundestagswahl gegen, Zitat, ungefilterte Meinungen vorgehen. In einer Presseaussendung schrieb der CDU-Politiker wörtlich, besonders soziale Medien sind eine Brutstätte ungefilterter Meinungen, darunter auch gezielte Falschnachrichten. Als Hauptbedrohung sieht Posek hier Russland an. Die israelische Armee hat erstmals einen Luftangriff auf die Streitkräfte der neuen syrischen Regierung geflogen. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde ein Militärkonvoi in der Nähe der Golanhöhen durch eine Drohne angegriffen. Bei der Attacke sollen zwei Soldaten und ein Zivilist getötet worden sein. Der Vorfall gilt als heikel, da die neue syrische Regierung maßgeblich von der Türkei gestützt wird. Deutschland hat seit 2022 für die Unterbringung und Verpflegung von Afghanen in Pakistan rund 50 Millionen Euro ausgegeben. Das teilte die Bundesregierung auf Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Throm mit. In der Summe sind Unterkunft, Verpflegung, medizinische Dienstleistungen und eine psychosoziale Betreuung enthalten. Dabei handelt es sich um Afghanen, die später im Rahmen von Aufnahmeprogrammen nach Deutschland eingeflogen werden. Die US-Regierung hat kurz vor dem Ende der Amtszeit von Joe Biden weitere Russland-Sanktionen erlassen. Nach Angaben des US-Außenministeriums sind davon Personen betroffen, die in Zusammenhang mit der russischen Rüstungsindustrie stehen. Außerdem will das Weiße Haus vor der Amtseinführung von Donald Trump noch umfangreiche Militärhilfen für die Ukraine freigeben.
Die sich abzeichnende FPÖ-geführte Regierung in Österreich ist für angeschlagene B- und C-Promis eine willkommene Gelegenheit, für Schlagzeilen zu sorgen. Das lässt sich auch Austropop-Sänger Reinhard Fendrich nicht entgehen, der vor einigen Jahren wegen Kokainkonsums verurteilt wurde. In einem Interview mit der Deutschen Zeit äußert er seine Sorge um die österreichische Demokratie, nennt den Begriff Remigration, Zitat, menschenverachtend, herzlos und unreflektiert und behauptet, dass durch die FPÖ ein Ende der Meinungsfreiheit drohe. Die letzten Jahre dürfte Fendrich diesbezüglich verschlafen haben. Doch auch Ariel Musikant, der ehemalige Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, darf im Interview mit der Presse die FPÖ wieder einmal als, Zitat, Kellernazis bezeichnen. Die Österreicher selbst interessieren sich für derartige Verbalergüsse dagegen weniger. Die Freiheitlichen um Herbert Kickl führen derweil sämtliche Umfragen haushoch an. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.